Ganz herzlichen Dank. Der Vortrag heute Abend ist völlig neu. Das heißt, es gibt Bilder dabei, die vor 40 Jahren für mehr aufgenommen worden sind. Bis heute war das immer ein Dir-Vortrag, so wurde es auch angekündigt. Die letzten 3 Tage, meine Frau ist zurzeit in Israel, spannend. In den letzten 3 Tagen hatte ich Zeit allein zu Hause. Und dann aus einem ganz bestimmten Grund habe ich das gemacht, was ich nie machen wollte. Ich habe diesen Vortrag digitalisiert. Neues Material noch hinzu. Dabei geht für mich, zumal ich weiß, wie die Dias ausgesehen haben, einiges an Qualität verloren, aber es hat gewisse Vorteile. Es handelt sich um Erlebnisse, die Susanna, meine Frau, sie ist Schweizerin, und ich vor eben Jahrzehnten in der Hochhimalayas gemacht haben. Können wir bitte die Lichter ausschalten? Alle. Morgen, Dill, Kümmel und Weizen, dein Typ ist gefragt. Bist du Dill, bist du Kümmel, bist du Weizen? Dein Typ ist gefragt. Nicht hier im Saal, sondern morgen um 10.30 Uhr in der Rübezahl Platz 4. Nach dem Vortrag, für die, die sich nicht auskennen, wo das wäre, werden Zettel ausliegen mit diesem Bild darauf und dann ein Orientierungsplan, wie man den Rübezahl Platz 4 finden kann. Der Mann, den Sie hier sehen, ist ein palästinensischer Christ. Ich kenne ihn persönlich aus Nazareth. Morgen gehen wir zu den Palästinensern. Das wird Sie wundern. Ich, selber Juda, Jud, ich gehe mit euch zu den Palästinensern. Denn wenn man Landwirtschaft erleben will, wie zu biblischen Zeiten, muss man gezwungenermaßen heute zu den Palästinensern gehen. Aber das ist eben das Thema von morgen. Heute gehen wir nach Indien, und zwar an der Grenze von Tibet, nicht in Tibet selber. Unser Thema, der Geisterbaum. Übrigens, Bäume brauchen Bestäuber. Also, würden Sie bitte, falls Sie nicht daran gedacht haben, Ihre Handy leise stellen, wenn es noch in der Tasche laut ist. Vielen Dank. Ich höre ein Rasseln, es war gut, dass ich das erwähnt habe. Zuerst muss man mal nach Indien kommen. Im Jahr 1970 haben Susanne und ich geheiratet. Und im selben Jahr habe ich von der englischen Armee diesen Funkwagen, diesen ausgemusterten Funkwagen gekauft. Habe die ganze Funkausrüstung innen ausgerissen und das in eine mobile Wohnung umgewandelt. Denn meine Frau ist ein Heimwehkind. Und so habe ich unser Heim auf Rädern gebaut. Zuerst sind wir in der Schweiz. Ein Jahr haben wir in diesem Wagen gelebt. Es war gutes Ehetraining im ersten Jahr unserer Ehe. Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro, WC, alles in diesem einen kleinen Raum her. Und wenn es Probleme gegeben hat in der Ehe, konnte man nicht einfach ins Schlafzimmer verschwinden und die Tür schlitzen. Da gab es nur eines, hinaus, wenn es nötig war. Wir haben damals in der ganzen Schweiz tibetanische Flüchtlinge besucht, haben Kinderstunden gemacht. Aber es war uns bewusst, dass in Indien an der tibetanischen Grenze es sind Tausenden von solcher Flüchtlinge gab, in viel ärmlicheren Verhältnissen. Und so war es unser Ziel, dorthin zu gehen, eben mit diesem Wagen. Die Reise ging also von der Schweiz nach Indien, und zwar zuerst über Italien, dann Jugoslawien, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Persien, also Iran, und dann nach Afghanistan, über Afghanistan nach Pakistan und dann nach Indien an der Grenze von Tibet. 11.000 Kilometer, eine einmonatige Reise. Obwohl ich Fotograf bin, habe ich kaum Fotos gemacht, sondern wir hatten nur eines vor Augen, eben eine Arbeit unter Tibeter in Indien, aber in dem Gebiet in Indien, wo sehr, sehr viele Tibeter leben. Wenn man von Afghanistan nach Pakistan reist, muss man über den Khyber Pass. Eine recht abenteuerliche Pass. Und dann von Pakistan nach Indien. Nun, währenddem wir durch die Türkei, durch Persien, Afghanistan gereist sind, fühlten wir uns ziemlich sicher. Ich würde die Reise heute natürlich nicht mehr machen, aus verständlichen Gründen. Aber damals, wenn wir müde waren, haben wir einfach irgendwo auf der Pampas geparkt und haben übernachtet. Ein Schweizer Fernfahrer, der uns gesehen hat, er hat gesagt, er findet das nicht so besonders ratsam, dass wir einfach Mutterseelen allein dort übernachten. Wir sollten immer in der Nähe von einer Tankstelle übernachten. Nun, ich hatte meine Erfahrungen bei den Tankstellen hier in Afghanistan und ich habe mich gefragt, ob es wirklich sicherer sein wird, neben den Tankstellen zu parken, anstatt auf dem freien Feld. Aber guter Rat ist teuer und so fingen wir an, bei Tankstellen zu übernachten. Als wir nach Indien kamen, gab es eine lange Prozedur um die Grenze. Es war schon gegen Abend, als wir endlich über die Grenze waren. Es gibt dort keine Verkehrsschilder, oder gab es in der Zeit keine Verkehrsschilder. Es wurde allmählich dunkel. Und so haben wir eine Tankstelle aufgesucht, den Tankwart, der auch ein kleines Zimmer hinter der Tankstelle hat, gefragt, ob wir dort neben seiner Tankstelle parken dürfte. Schöner Blick auf die Stadt, die nahegelegene Stadt. Und so wie die Inder sind, sehr gastfreundlich, hat er mich eingeladen, in das Zimmer hinter der Tankstelle, so mit ihm Tee zu trinken, während Susanne im Wagen mein Nachtessen oder unser Nachtessen vorbereitete. Und während wir da so saßen, er war übrigens ein Sikh, also die Sikhs, das ist eine bestimmte Religion in Indien, eine Minorität, aber sehr kluge Leute, sehr arbeitsame Leute, die sind bekannt für ihren goldenen Tempel in Amritsar. Die Sikhs sind gekennzeichnet, es gibt fünf Merkmale. Erstens, die haben alle dasselbe Familienname, Singh heißt Löwe. Zweitens, die Männer schneiden ihre Haare nicht, die werden um den Kopf gewickelt und deswegen tragen sie alle so einen Turban. Drittens, die haben einen Eisenring, die Männer, das ist ein Zeichen, dass sie Sikh sind, dass sie Singh heißen. Die Männer tragen auch, mir wurde gesagt, eine bestimmte Art von Unterhose. Ich habe keine einschlägige Erfahrung diesbezüglich, aber ich nehme es an, dass es wahr ist. Und ich wusste auch, dass er, mein Tankwart, wie alle anderen Sikhs unter seinem Kleid, unsichtbar, aber bereit, ein Dolch hatte. Wir saßen da, haben miteinander unzählige Tassen Tee getrunken. Er erzählte, woher ich war, kam und so weiter und so fort. Er hat ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Dann steht er plötzlich auf, geht zu einem kleinen Tisch neben seinem Bett, zieht eine Schublade aus und da lag Geld darin. Und er sagte, hier ist mein Geld, hier ist mein Bett, du kannst heute Nacht hier schlafen. Und ich habe gefragt, und du, wo wirst du dann schlafen? Bei deiner Frau, sagte er. Nun, ich wusste, er hat unter seinem Kleid ein Dolch. Ich sah einen gewissen Blick in seinen Augen, wo ich merkte, entweder meine Frau oder ich komme um. Und so, natürlich, steht ja in der Bibel, habe ich eingewilligt, meine nur eine Nacht, was soll's. Sehr biblisch, wenn Sie die Geschichte von Abraham kennen, der eine ähnliche Situation war in Ägypten. Er hat seine Frau Sarah den ägyptischen Pharao gegeben, um seine eigene Haut zu erretten. Nun, Sie wären bestimmt überrascht, wenn ich das tatsächlich gemacht hätte. Und obwohl es diese biblische Präzedenz gab, habe ich den Sieg ganz herzlich für seine Gastfreundschaft gedankt und habe ihn unmissverständlich gesagt, ich würde auch diese Nacht bei meiner Frau schlafen. Ich wünschte Ihnen eine gute Nacht und ging zu Sanna. Es war viel zu spät unterdessen, es war dunkel, konnte nicht weiter reisen, aber wir haben die Tür geschlossen und schliefen. Es muss gegen Mitternacht gewesen sein. Meine Frau schreit, Herr Jesus, wenn ich schlafe, schlafe ich tief. Und wenn meine Frau nicht geschrien hätte, wäre ich nicht wach geworden. Ich wache auf mit Schrecken und sehe diesen Mann mit gezogenem Dolch über mein Bett. Susanna hat eben gerufen, Herr Jesus, hilf. Und in dem Moment fuhr ein Traktor vom Feld. Die Bauern, die pflügen oft in der Nacht, wo es kühler ist. Und die Lichter schienen gerade auf diesen Mann, der über mein Bett stand mit dem gezogenen Dolch. Und er musste schleunigst wieder hinunter aus dem Wagen, um Diesel zu tanken für den Landwirt. Unterdessen habe ich natürlich die Tür untersucht. Was ist passiert? Wie konnte er? Nein. Und dann habe ich gemerkt, beim Fahren hat sich die Tür ein bisschen gesenkt, sodass, als ich die Tür geschlossen habe, ging der Riegel nicht in das Loch, sondern blieb hängen. Und er konnte ganz leise die Tür aufmachen und wollte mich eigentlich umbringen. Am nächsten Morgen, als es heller wurde, schaue ich hinaus und da steht der Kerl. Er schaut mich mit einem Blick an. Ja nun, ich bin hier, ihr seid dort. Und wie geht es weiter? Und ich habe gewusst, und mein Leben steht wieder aufs Spiel. Ich habe gesagt, Susanna, ich möchte bitten, dass du etwas machst, was du sonst nie machen würdest. Sie ist sehr konservativ aufgewachsen und ich war ihr erster Freund, ihr erster Partner, ihr erster Mann. Gesagt, mein Leben steht aufs Spiel. Geh auf diese Seite, wo er steht, vor der Tür. Die Tür hat ein Fenster. Schau hinaus und mach ihm schöne Augen. Fessle ihn mit deinem Blick. Mach die Tür ja nicht auf, aber du musst ihn fesseln. Weil was er nicht wusste, auf der anderen Seite von diesem Wagen gab es eine Geheimtür. Ich musste mich also herunterlassen auf der anderen Seite, nach vorn, ganz leise, Tür vorn. Es gab keinen Durchgang zwischen der Kabine hinten und der Fahrerkabine. Tür aufmachen, es waren zwei klappbare Fahrräder vorn drin, musste über sie klettern, währenddem Susanna, also sie muss wahnsinnig sexy ausgesehen haben, ich weiß nicht, also sie hat ihr Part gemacht, ja. Und dann habe ich natürlich gebetet, nicht, dass er die Räder durchgestochen hätte oder noch schlimmer, natürlich ein Kabel durchgeschnitten. Und das hat er natürlich nicht gedacht. Brumm. Und wir sind davon gefahren. Der steigt auf sein Fahrrad und fährt wie ein Besessener hinterher, was er wahrscheinlich auch war. Das war unsere erste Nacht hier in Indien. Wir fuhren in das Tal, wo unsere Heimat sein sollte für die nächsten 3 Jahre. Es heißt Kulu-Tal, nach dem Hauptort genannt. Es war die Regenzeit, die Straßen waren schlammig, es gab Erdrutsche, es gab Unfälle und es war eine ganz lange Schlucht, eine sehr berüchtigte Schlucht, recht gefährlich. Ab und zu mussten wir über ziemlich abenteuerliche Brücken den Fluss überqueren und dann habe ich gemerkt, jetzt geht die Sonne unten. Jetzt müssen wir doch am Rande vom Fluss, einfach auf der Seite von der Straße, bevor es ganz dunkel wird, parken. In der Nacht, meine Frau hat gesagt, mir ist nicht wohl. Ich sagte, du, es ist breit, falls ein anderes Auto kommt, kann er ohne weiteres vorbei. Sie sagte, und das hat sie normalerweise nicht, sie sagte, ich habe Angst. Sie ist zum Beispiel gerade jetzt in Israel mit einer Frauengruppe, ich rufe sie jeden Tag an, merke, ja, sie ist besorgt um die Leute, die dort umkommen und so weiter, aber selber hat sie keine Angst. Sie ist nicht eine Frau, die Angst hat. Ich hätte eigentlich, als meine Frau sagte, ich habe Angst, ich hätte merken sollen, hier stimmt was nicht. Aber ich war so müde und irgendwie sah so schön aus und so. In der Nacht plötzlich ein Knall und da kam der Berg wieder runter. Und ich habe nie so was erlebt. Ich schaue hinaus und sehe so in der, einfach mit der Taschenlampe, sehe ich, dass der Berg einfach runtergerutscht ist über die Straße und da waren etwa 8 bis 10 Riesenfelsen in eine Reihe neben unserem Auto, wie wenn eine unsichtbare Hand gesagt hätte, stopp, was ich irgendwie glaube. Und der größte von diesen Steinen war ganz leicht am Wagen angelehnt, neben dem Benzintank. Es war ein Benziner, kein Diesel. Ja, ziemlich erschüttert durch diese beiden Erlebnisse, 2 Nächte hintereinander, fuhren wir dann zum Missionsspital, wo wir die nächsten 3 Jahre helfen würden. Und die Krankenschwester und der Arzt waren nicht gerade anwesend. Die beiden Krankenschwestern hörten zu, währenddem sie Verbände wechselte und so weiter, waren ziemlich beschäftigt und wir natürlich ganz aufgeregt erzählten. Und die sagten ganz cool, willkommen im Tal der Dämonen. So heißt dieses Tal auch. Offiziell auf der Karte Kulu-Tal, nach dem Hauptort genannt. Aber im Volksbund Tal der Dämonen. Wir haben gemerkt, jetzt werden wir ein anderes Leben haben als bis dahin. Wir waren also am Ziel, in einem kleinen Tal, gerade an der Grenze von Tibet. Wir sind dorthin gegangen, in erster Linie, unter den Tibetern zu arbeiten. Ich habe einen Vortrag, wo ich über diese Arbeit berichte. Das ist nicht mein Thema heute Abend. Das Volk lebte sehr armselig als Flüchtlinge. Die Mönche, die tibetanischen Mönche, und in Tibet waren früher 1/4 der Bevölkerung Mönche oder Nonnen, und die anderen 3/4 haben die ernährt und für ihr Wohl gesorgt. Die Mönche haben sofort mit Hilfsgeldern vom Ausland großartige Tempel gebaut, während das Volk in bitterer Armut lebte. Wir haben aber nicht nur unter Tibeter gearbeitet. Wir haben auch indische Evangelisten kennengelernt und so kamen wir durch sie in Kontakt mit der einheimischen Bergbevölkerung, ein völlig anderes Volk. Sie müssen mein Bart hier wegdenken in einigen Jahren. Es ist doch eine erstaunliche Tatsache, dass man auf älteren Fotos viel jünger aussieht. In Indien, auch in den Himalayas, wenn die Menschen mit Lasten unterwegs sind, sind Menschen, aber auch Tieren für den Schatten eines Baumes sehr dankbar. Und so über die Jahrtausende haben Bäume in Indien eine besondere Bedeutung bekommen. Es gibt auch heilige Bäume. Diese Männer hier sind sogenannte Heilige, Sadhus. Die wandern von einem Ort zum anderen. Sie erwarten von der lokalen Bevölkerung, dass sie zum Essen bekommen, Geld gespendet bekommen, dass die Frauen sich gefügig machen. Und wenn sie das bekommen, was sie wollen, dann beten sie für die Leute, ansonsten werden die Leute verflucht. Wenn über die Jahre solche Sadhus immer wieder auf ihren Touren unter denselben Baum kampieren, wird der Baum zu einem heiligen Baum. Und dann kann es sein, dass ein reicher Inder, um sich besondere Verdienste bei den Göttern zu erwerben, ein Tempel um einen solchen Baum baut, einer von den Sadhus anstellt, um religiöse Übungen für das Volk zu vollbringen. Aber ich möchte nicht über diese Art von Bäumen heute Abend, sondern über einen anderen Baum. Ein Baum, der in dieses Tal sich befindet. Das Tal, von dem ich bis jetzt gesprochen habe, ist etwa 100 Kilometer lang, nie mehr als etwa 1 Kilometer breit. Und zur linken und zur rechten, also zu Osten und zu Westen, gehen Seitentäler ab bis 80 Kilometer lang. Wir befinden uns also auf dieser kleinen Karte hier unten, in diesem Abschnitt. Und Kulu und Manali sind die zwei Hauptorte in diesem Tal. Wir lebten in Manali, aber sind immer wieder hin und her eigentlich gelaufen. Wir sind nicht mehr gefahren, weil unser Auto wurde von der indischen Zoll, wurden einfach die Räder blockiert, angekettet, dass ich das Auto nicht als Verkehrsmittel in Indien brauchte, sonst hätte ich eine enorme Zoll bezahlen müssen. Es war mir recht, dass wir gefesselt waren in Indien. Wir brauchten die lokale Verkehrsmittel oder sind gelaufen. Und hier an dieser Stelle, wo ein kleiner Nebenfluss, es ist nur einer von mehreren Nebenflüssen, in den Hauptfluss hineinfließt, steht der Götzenbaum. Der Baum, wovon ich heute Abend berichten werde. Und ich berichte von 3 Menschen, die wir persönlich dort kannten. Zum Teil werden wir ihre Familien auch kennen. 3 Menschen, die an diesem Baum vorbeigelaufen sind. Ich werde berichten, wie der Geisterglaube ihr Leben geprägt hat. Und jeder von diesen 3 Menschen wurde irgendwann mal mit dem Evangelium von Jesus Christus konfrontiert, durch uns oder anderen, und ich werde davon berichten, wie sie darauf reagiert haben. Als Menschen, die bis dahin nie von Jesus Christus und Gottes Erlösung durch Jesus Christus gehört haben, wie sie darauf reagiert haben. Dass es ein Geisterbaum ist, kann jeder, der vorbeiläuft, sofort sehen an die rote Flagge. Die rote Flagge ist zugleich eine Warnung. Lauf ja nicht an diesem Baum vorbei, ohne dem Geist in diesem Baum zu opfern. Und es hat sich herumgesprochen, was der Geist will. Er will Metall. Einige größere metallene Stücke hängen da als Opfer, aber was man nicht sieht, sind aber Tausende von Eisennägeln, die in diesem Baum mit Steinen hineingehammert sind. Ich habe gestaunt, dass der Baum überhaupt noch lebte. So viel Eisen war dort angebracht. Jeder, der hin und her geht in diesem Tal zu Fuß, da hat er einige Nägel im Sack, denn er weiß, er geht an der Geisterbaum hin und zurück, 2-mal vorbei. Und niemand würde es wagen, an diesem Baum vorbeizugehen, ohne den Geist ein Opfer aus Metall zu bringen. Es ist aber gelegentlich vorgekommen, dass jemand unabsichtlich an dem Baum vorbeigelaufen ist. In der Nacht hat es gar nicht gesehen, hat Eile, und dann wird berichtet, was Grauenhaftes dann geschehen ist, wie sie umgekommen sind und so weiter und so fort. Die Leute haben es überhaupt nicht verstanden, dass Susanne und ich immer wieder an diesem Baum vorbei sind, ohne dass uns irgendetwas geschehen ist. Das gab immer natürlich Gelegenheit, um mit den Leuten über ihren und unseren Glauben zu reden. Also es geht um drei Menschen, die wir in den 70er Jahren dort kennengelernt haben, die den Geisterbaum kannten, und im Laufe der Zeit haben wir sie auch kennengelernt. Der erste Mann, wovon ich berichten werde, auch nachher von seiner Frau und Kinder, heißt Geju. Geju, ein Himalaya-Landwirt, ein Hindu, in so einem kleinen Dorf, angeschmiegt an den Hängen aufgewachsen ist. Diese Häuser sind super clever gebaut. Kein Beton, keine Nägel, gar nichts. Alles einfach ineinander gefügt, denn es gibt immer wieder Erdbeben in diesem Gebiet. Und das ganze Haus wackelt hin und her, aber diese Häuser sind einige hundert Jahre alt, manche von ihnen. Und die brechen nicht zusammen. In nahegelegenen größeren Orten, wo Betongebäude sind, da gab es Tausende von Toten in der Zeit, wo wir dort waren. Einmal während der stärksten Erdbeben, ich war unten, meine Frau stand oben auf einem Balkon und ich sehe meine Frau hin und her schaukeln. Es sah fürchterlich aus, meine Frau nicht, aber eben das hin und her schaukeln. Und ich habe einfach gestaunt über die faszinierende Bauweise dieser Häuser. Und da steht er, Geju, ein einfacher Landwirt, allerdings Sohn von einem sehr wichtigen Mann, der Hauptmann vom Bezirk, aber der Geju selber ein einfacher Landwirt. Und was macht er hier? Seine Frau sitzt im Schatten, wir sehen sie später, ein paar Verwandten sind da, die älteste Tochter, Bina, sie darf an diesem Tag nicht in die Schule. Sie würde schon gerne in die Schule gehen, aber sie darf nicht, denn sie muss für das Familienvieh schauen. Morgen wird Biene in die Schule gehen und ihre kleine Schwester dann wird für das Vieh schauen. Und am dritten Tag wird der kleine Bruder für das Vieh schauen und dann ist Biene wieder dran und wird den Tag mit dem Vieh verbringen. Was macht Geju? Er spannt gerade Wolle aus. Er ist nämlich gerade im Begriff, für seine Frau ein Kleid zu weben. Viele Männer in diesem Tal weben für ihre Frauen wunderschöne, bunte Kleider. Nun, bevor sie ihr Ehemann in den Rippen einen Stoß geben und sagen, Herbert, hast du das gehört? Muss ich Ihnen leider sagen, dass die Männer das nicht aus Liebe zu ihren Frauen tun, sondern aus Eigenliebe. Ihre Frauen sind lediglich Modepuppen. Und an einem während einer Woche im Jahr gibt es ein Hauptdämonenfest in diesem Tal. Da kommen Menschen von vielen Dörfern zusammen, der ganze Bezirk zum Beispiel, an einem nach Kulu, und dort eine große offene Wiese, kampiert jedes Dorf um ihren eigenen Dämonenbild. Und bei dieser Gelegenheit tragen die Frauen die Kleider, die die Männer für sie gewoben haben, nicht weil die Männer sie lieb haben, das Wort kennen sie eigentlich nicht. Es geht darum, zu zeigen, sich zu profilieren, wer kann am schönsten weben. Hier geschieht es oft mit teuren Uhren, ein teures Auto für die Frau, teurer Schmuck. Der Mann kann zeigen, zu was er es gebracht hat. Man sieht es dann am Schmuck, am Uhr oder an das Auto, das sie fährt. Es ist im Grunde genommen dasselbe, nur sind es dort bunte Kleider. Nun, das sind nicht die Festkleider, das sind die normalen Kleider. Die sind auch sehr praktisch. Die sind zugleich Wolldecken, längliche Wolldecken, die um den Hüften gebunden werden mit einem Seil oder der Reifen, der Schlauch von einem Fahrrad oder sowas. Nie Leder. Es wird kein Leder getragen, denn die Kuh ist heilig. Das Kleid wird um die Hüfte gebunden mit irgendeiner Art Gurt und dann über die Schulter befestigt mit einer silbernen oder goldenen Kette. Überhaupt die Frauen tragen viel Gold und Silber, denn auch das zeigt, wie wichtig ihr Mann ist. Ja. Nun, das sind, wie gesagt, die Alltagskleider, nicht die bunten. Sehr praktisch, vorn gibt es einen Bausch, man kann allerlei transportieren, man kann auch ein zweite Wolldecke nehmen und ein Kind auf den Rücken binden. Und in der Nacht zieht man die Kleider aus und legt sich dann schlafen und benutzt das Kleid als Wolldecke. Als wir dort lebten, hat meine Frau auch ein solches Kleid getragen. Allerdings muss ich zugestehen, nicht von mir gewoben. Neben das Weben von bunten Kleidern, um zu zeigen, wie tüchtig sie sind, gehört es zur Ehre eines Mannes, die Felder zu bestellen, aber nur die ehrenbare Arbeit mit dem Vieh. Die sonstigen Schwerarbeiten werden von den Frauen verrichtet. Der Mann ist schon auf dem Bild zu sehen, dort pennt er, während seine Frau Bäume fällt und so weiter und so fort. Und die Frauen sehen nach kürzester Zeit dementsprechend aus. Diese Frau hier ist keine 18 Jahre alt. Sie hat schon mehrere Kinder. Sie wird wie üblich mit 11, 12 einem Mann verheiratet sein. Nicht jemand, den sie lieb hat, einfach einer, der bereit war, sie zu nehmen. Natürlich, die Eltern von dieses Mädchen müssen teuer bezahlen, um sie loszuwerden. Wie gesagt, sie ist keine 18 Jahre alt. Sie wird vielleicht 40 Jahre leben und mit 40 sieht sie aus wie eine Frau hier mit über 80. Und kurz nach dem 40. wird sie sterben. Die Frauen haben ein sehr hartes Leben. Aber im Grunde genommen sind die Frauen selber schuld. Was heißt schuld? Die kennen nichts anderes. Sie verwöhnen die Jungs ungemein. Also die zwei Jungs da, sie sitzen da wie kleine Buddhas, während ihre Schwestern schuften. Sie machen abschätzige Bemerkungen über die Weiber. Und die Frauen sind ganz stolz auf ihre Söhne. Und sie dürfen ja keine körperliche Arbeit machen. Das ist für einen Mann etwas Unwürdiges. Ich bin irgendwie in einer anderen Kultur in Kanada aufgewachsen. Ich kannte diese Gepflogenheiten nicht. Einmal war meine Frau am Kochen. Wir hatten kein fließendes Wasser. Ich ging zu Dorfbrunnen mit zwei Eimer, wollte gerade Wasser holen. Da stürzten drei rabiate Frauen auf mich zu, rissen die Eimer mir aus den Händen, haben mich beschimpfen und gesagt, das sei eine Unehre für mich als Mann, Wasser zu tragen. Das darf ich nie wieder tun. Sie haben dann das Wasser geschöpft und haben meine Frau in die Wohnung gebracht. Unterdessen hatten wir so eine kleine Wohnung in einer von diesen Häusern. Und haben mich regelrecht bedroht, ich darf das nie wieder tun. Nun, ich hatte schon Respekt vor diese tatkräftige Frau, die Bäume fällen kann und so weiter. Ich habe weiterhin für meine Frau Wasser geholt, aber etwa um Mitternacht herum. Ja, auch Gedju ist so aufgewachsen, kannte nichts anderes, ging auch dementsprechend mit seiner Frau um. Die Frau ist einfach Besitz, die Frau ist da, um zu arbeiten, Babys auf die Welt zu bringen und den Mann zu verehren und seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Mehr nicht. Skulutal, warum es Tal der Dämonen heißt, kommen wir darauf zu reden. Das Kulutal ist eigentlich landwirtschaftlich ein sehr gesegnetes Tal, vorausgesetzt, dass Wasser auf die Felder kommt. Aber jetzt verlassen wir das Kulutal, wir überqueren diese Bergen, die sind 6000 Meter hoch. Wir wohnten auf 2000 Meter. Und ab 2000 Meter fingen die Berge an und diese hier sind, wie gesagt, 6000 Meter hoch. Und wir werden jetzt eine zweite Person kennenlernen, auch einen Mann, kein Inder, kein Hindu, sondern ein Tibeter. Völlig anderes Volk, lebt auf der anderen Seite von diesen Bergen, kam jedes Jahr als Händler über die hohen Bergen, um in Indien indische Güter zu kaufen, die er dann mit Gewinn in Tibet nachher verkaufen wird. Tibet, völlig anderes Gebiet als das Kulu-Tal, sehr wild, romantisch, wunderschön. Wir waren selber nicht dort. Damals war es politisch nicht möglich. Später haben zwei unserer Kinder einige Bilder gemacht für diesen Vortrag. Ich werde das dann später erklären, weshalb. Die Tibeter, wie gesagt, keine Hindus, sondern Buddhisten, tragen andere Kleider, sprechen freilich ganz andere Sprache, völlig andere Mentalität, und doch haben sie Handelsbeziehungen miteinander. Die Tibeter sind bekannt für ihre besondere Art von Buddhismus, den man Lamaismus nennt. Die Lamas, das sind die buddhistischen Mönche, Mönchpriester. Also Gelsang, und jetzt müssen Sie die zwei Namen ein bisschen auseinanderhalten. Geju ist der Inder, Gelsang der Tibeter. Gelsang kam jedes Jahr über die hohen Himalayas mit seinen Tieren beladen mit Güter aus Tibet, Wolle, Salz und so weiter. Das hat er umgetauscht in Indien gegen indische Güter, Gewürze, teure Stoffe und so weiter, ging beladen mit den indischen Gütern nach Tibet zurück und hat dann dort diese Güter verkauft. Und so hat er seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Und einmal, als er diesen hohen Pass überquerte, ist 4000 Meter hoch, der Rotang Pass, kam er ins Überlegen. Und er dachte, wer hat all das geschaffen? Das war für ihn als Buddhist eine absolut revolutionäre Frage. Wer hat all das geschaffen? Er sagte zu sich, in meinem Zelt zu Hause, da opfere ich Götter, aber diese Götter bestehen aus Stein und Metall und Holz. Wer hat die Bäume wachsen lassen? Wer hat eigentlich das Metall gemacht? Wer hat all das geschaffen, was ich um mich herum sehe? Wie gesagt, eine absolute revolutionäre Frage für einen Buddhist, denn nach dem Buddhismus ist alles Illusion. Buddha hat gelehrt, es ist alles Illusion. Sie meinen, sie sitzen hier auf Stühle. Es gibt weder sie noch die Stühle. Und indem sie meinen, dass sie leben, verlängern sie nur das Leiden, denn Leben ist Leiden. Und wenn sie nur das begreifen würden, dann könnten sie eigentlich befreit werden von einem Kreislauf des Lebens, Sterbens, neugeboren werden. Ist dieses Rascheln ein Teil vom Vortrag oder wollen Sie ein bisschen so? Okay. Ich habe gedacht, ich muss es gar nicht brauchen, aber du weißt, was gelb bedeutet, ja? Mit Rot bist du aus. Aber das ist die erste und letzte Warnung, okay? So was, Memmingen, ich hätte es nicht gedacht, ja? Also, wer hat all das geschaffen? Für Buddhisten gibt es gar keinen Schöpfergott. Er dachte, scheinbar wohnt dieser Gott nicht in Tibet. Also dachte er, das nächste Mal, wenn ich nach Indien gehe, werde ich in indischen Tempeln suchen, bis ich den Gott finde, denn das nimmt mich schon Wunder, bis ich den Gott finde, der Himmel und Erde geschaffen hat. Denn ihn muss es geben. Und so jedes Mal, wo er ein indischer Tempel gesehen hat, hat er angehalten, seine Tiere angebunden, das hat ihm erhebliche Mühe bedeutet, ging hinunter, zog seine Schuhe aus, denn sie waren aus Leder, die Buddhisten haben kein Problem mit heiligen Kühen, aber er wusste, wenn die Inder ihn in ihrem Tempel mit Leder finden, dann ist er tot. Dann wird er sofort umgebracht. Das schätzen sie überhaupt nicht. Also respektvoll zog er die Lederschuhe aus, ging hinein, schaute sich die Götzen an, Und er dachte, ja gut, unsere Tempel in Tibet haben zwar ein anderes. Was ist da los, hey? Ist das absolut nötig? Immer dieses Rasseln, ja? Weil, ich weiß nicht, mich stört es wahrscheinlich anderen um euch herum, ja? Auch du kriegst Geld. Nun, er dachte, ja, unsere Tempel haben einen anderen Baustil, im Grunde genommen ist es dasselbe. Wir haben auch unsere Geisterbäume, nur unsere Geister wollen Steine als Opfer, und den ich in Indien kenne, soll Metall sein. Aber im Grunde genommen dachte er, es ist dasselbe. Und er war schon im Begriff, wieder nach Tibet zurückzukehren, ziemlich enttäuscht, dass er nicht fündig geworden ist, aber auf dem Weg besuchte er einen etwas größeren Ort, wo er bis dahin nie war, und plötzlich sah er oben auf dem Berg, an der höchsten Stelle in dieser Stadt, sah er einen ganz besonderen Tempel. So einen Tempel hat er nie in seinem Leben gesehen. So hat er einen vorbeilaufenden Inder gefragt, wessen Tempel ist das? Oh, das ist der Christentempel, sagte der Inder. Christentempel, was ist denn das? Ja, am besten schau ich es selber an. Also, er hat den Mann etwas bezahlt, er hat für seine Tiere geschaut, und er ging hoch, zog natürlich seine Lederschuhe aus, man weiß es nicht, wie die Christen das mit heiligen Kühe haben, machte eine große Holztür auf, es roch alles muffig und so weiter, es war schlecht beleuchtet darin, aber da hat er doch die Götter der Christen erblicken können und dachte, wie hässlich sind die Götter der Christen. Unsere Götter sind natürlich viel schöner. Aber irgendwie war er doch enttäuscht. Als er nach Hause ging, überquerte den hohen Pass, legte einen Stein als Opfer für die Bergesgötter auf dem Haufen und verschwand in diesem immensen Land. Wir müssen ihn ziehen lassen, wir bleiben im Kulu-Tal. Wie gesagt, ein sehr fruchtbares Tal. Es wächst Reis und vieles mehr, Obst, Gemüse, obwohl 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Die Baumgrenze ist in Indien zweimal so hoch wie bei uns. Die Baumgrenze liegt auf 3600 und bei uns etwa auf 1800. Ja. Also wie gesagt, ein wunderschönes, fruchtbares Tal, vorausgesetzt, das Wasser auf die Felder kommt. Früher hat es ein System von Kanäle gegeben, das Schmelzwasser von den Gletschern auf die Felder geleitet hat, aber die Männer sind nicht besonders so schaffige dort, und so sind die Kanäle allmählich zerfallen, und heute ist man voll auf die Monsunregen angewiesen. Das sind regelmäßige Regen, die etwa am 15. Juni im Kulu-Tal eintreffen. Hätte man ein Fernseher, könnte man die Wetterkarte schauen und das sehen, aber das hatte man damals alles nicht, ja. Aber man wusste aus Erfahrung, 15. Juni, da fängt es an zu regnen. Und dann wird es monatelang regnen, da muss man nicht mehr fragen, wie wird heute das Wetter sein. Es gibt nur eines, es wird regnen. Nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag wird es auf jeden Fall regnen. Die Kleider in den Schränken werden so richtig muffig und so. Und dann hört es auf einmal auf. Und dann monatelang regnet es nicht. Da muss man auch nicht mehr fragen, wie wird heute das Wetter sein. Es wird nicht regnen. Alles trocknet aus, nur die Bäume mit tiefen Wurzeln bleiben noch grün. Man sehnt sich wieder nach dem Regen. 15. Juni. Es hat aber immer noch nicht geregnet. 16. Juni. Auch nicht. 17. Jetzt bekommen die Menschen mit der Angst zu tun. Sie eilen zu ihrem Tempel, holen ihr Geisterbild aus dem Tempel, stauben ihn ab. Man muss jetzt einen Gottesdienst machen, weil irgendwie haben wir unser Dorfgeist beleidigt. Jedes Dorf hat so ein Geisterbild. Deswegen heißt das Tal im Volksmund Tal der Dämonen. Sie glauben, dass Dämonen, also unsaubere, böse Geister, in diesen Gebilden leben. Nun, diese Geisterbilder bestehen aus zwei Holzstangen, worauf ein Gerüst aufgebaut ist, allerlei Tücher angehängt und Krimkrams. Und dann gibt es Masken, silberne oder goldene Masken. Die haben Augen, aber die sehen natürlich nichts. Und die haben Ohren, die allerdings nichts hören. Und aus ihrem Mund kommt kein Laut. Deswegen brauchen diese Geister, diese Dämonen, die in diesen Gebilden leben, sie brauchen einen Sklaven. Das ist in diesem Fall diesen Mann hier. Nun, er gehört zu einer Familie, die seit Generationen die Sklaven vom Dämon geliefert haben. Es ist eine besonders medial veranlagte Familie. Damit der Geist durch ihn aber reden kann, muss er die Kontrolle über seine eigenen Sinne verlieren. Ich habe das öfters gesehen, nicht weil ich neugierig bin, sondern weil man könnte kaum dort sein, ohne darüber zu stolpern. Ein Landwirt zum Beispiel hat seine Axt verloren. Da kann man nicht einfach da zum Raiffeisen gehen oder so und wieder eine Axt kaufen. Weit und breit kann man keine Axt kaufen und sowieso sehr teuer. Die Axt ist verloren, ist es gestohlen, hat ein Kind es verschleppt, ist es liegen gelassen, hat das Weib es vergessen auf dem Feld irgendwo. Ja? Niemand weiß, wo die Axt ist. Also, man bringt eine Gabe zum Tempel. Und man opfert dem Geist in dem Gebilde. Und dann muss natürlich dieser Sklave von dem Geist in dem Bild in Besitz genommen werden. Er muss besessen werden. Und damit das geschieht, muss er die Kontrolle über seine eigenen Sinne verlieren. Also er setzt sich hin, nimmt eine tönerne Schale mit brennenden Kohlen und legt eigentlich ganz normale Hasch darauf. Ja? Und atmet das ein, währenddem die Tempelmusikanten um ihn stehen und mit Trommeln schlagen sie ein Beat ein, das genau das Beat von seinem eigenen Herzschlag entspricht. Und unter der Einfluss von diesen dröhnenden Musik, sehr lauten Musik, bum, 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 und unter dem Einfluss von der Rauschgift, verliert er die Kontrolle über seine eigenen Sinne. Er zuckt und man merkt es, jetzt ist der Dämon in ihn hineingefahren. Und dann stellt der Landwirt die Frage, wo liegt meine Axt? Und da kommt eine Stimme aus diesem Gebilde, aus diesem Sklaven daraus. Die Axt liegt dort und dort. Ja. Und wenn man hingeht, dort liegt die Axt. Und der Sklave hat keine Ahnung, wo die Axt liegt. Ja. Aber der Geist, der in diesem Gebilde lebt, der weiß es sehr wohl. Der Geist ist unsichtbar, aber der weiß es. Dieser Mann redet oft in Zungen, die er selber gar nicht versteht. Ja, unter dem Einfluss von diesen fremden Göttern, diesen fremden Geistern. Ja, dann es hat noch nicht geregnet. Also, der Geisterbild wird vom Tempel geholt, eine große Prozession auf dem Dorfplatz aufgestellt und einmal im Jahr gibt es ein Geisterfest. Das ist die Woche, wo die Frauen schöne Kleider dann tragen. Und da kommen diese Bilder von allen Dörfern in den ganzen Bezirk. Jedes Dorf hat so ein Ding. Und das sind gute Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Deswegen waren wir dabei. Und mich hat schon gewundert, die Männer, die diese Gebilde getragen haben, die versuchten gerade zu laufen, aber das Bild hat sich irgendwie bewegt. Und ich habe gedacht, was ist der Trick dahinter? Ich lernte einen Mann im Laufe der Zeit kennen, der früher auch ein Sklave von den Dämonen war. Er hat Jesus Christus als sein eigener Herr und Heiland angenommen, verlor die Fähigkeit, was ihm auch ganz recht war, mit Dämonen Kontakt aufzunehmen. Er hat gesagt, Richard, du kannst dir nicht vorstellen, wie grauenhaft das ist, wenn der Dämon in einem fährt. Ja, natürlich hat man großes Ansehen, man wird auch reich und so weiter, aber man wird gequält von diesen Geistern. Ich habe gesagt, ja, warum bewegt sich das Bild, wenn die Männer gerade laufen? Er hat gesagt, das ist kein Trick. Die Männer machen das nicht. Du hast bestimmt gemerkt, plötzlich fangen sie an zu rennen, die rennen steile Berghänge hinunter mit dem Ding auf den Schultern. Sie werden getrieben. Und da war es mir eigentlich klar, was hier vor sich losgeht. Denn schon Paulus hat an den Korinthern geschrieben, was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Diese Dämonen sind gefallene Engel. Engel, die nicht zufrieden waren, Engel zu bleiben, die kommen hier auf Erden und die wollen in irgendetwas fahren. Sei es ein Gebilde, sei es ein Mensch, sei es ein Tier. Und dieses Tal heißt, wie gesagt, im Volksmund Tal der Dämonen. Ich habe einmal übernachtet in einem Dorf, das Dorf hieß Satan. Die wissen sehr wohl, wer der höchste Dämon ist. Der wird ganz besonders verehrt. Und jedes Dorf hat seine eigene Dämon in so einem Gebilde. Und dann gibt es diese Fest, die ganze Woche da, wo alle Dörfer vom Bezirk zusammenkommen. Und da wird bis spät in der Nacht vor diesem Bild getanzt. Und ohne viel Rauschmittel und Alkohol geht das auch nicht. Und was die Frauen in diesen Nächten über sich ergehen lassen müssen, das möchte ich euch ersparen. Furchtbar. Und dann plötzlich ein Schrei. Die Wolken kommen. Unser Dämon schickt Regen. Auf dem Satellitenbild hat man das schon längst sehen können, dass es nur ein paar Tage Verzögerung gab. Aber das haben sie alles nicht, ja. Und dann wird der Geist in seinem Tempel verstaut, quasi nach dem Motto, der Mohr hat seinen Dienst getan, jetzt kann er wieder ruhen. Und dann geht jeder an der Arbeit, der Regen wird kommen. Das heißt, nicht jeder, die Frauen, die Töchter gehen an der Arbeit und die Männer liegen besoffen, benommen, in der ganzen Gegend herumgestreut. Und Gedju, diesen Mann, dessen Bild ich gezeigt habe, der gerade Wolle ausgespannt hat, Gedju ist in dieser Kultur aufgewachsen, das war alles für ihn selbstverständlich, aber irgendeinmal kam er ins Nachdenken. Und er fragte sich, wieso müssen wir immer diesen Götzen opfern? Und wir werden immer armer. Aber wenn ich um mich herumschaue, sehe ich Hinweise dafür, es muss einen Gott geben, der liebt, der liebevoll schenkt, der uns zum Essen gibt, der Regen, Sonne und so weiter. Ich sehe nicht Hinweise für diese hässlichen Götter, die immer mehr und mehr verlangen und die Tempel werden immer reicher und wir werden immer armer. Wo ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was darin ist? Und er dachte, scheinbar wohnt er nicht in irgendeinem Tempel in unserem Tal. Ich habe nie bei diesen Festen diesen Gott gesehen. Er muss in einem Nachbartal wohnen. Also ich gehe hin und suche, bis ich den Gott finde, der schenkt und nicht immer fordert. Der freiwillig gibt, ohne dass man was dafür bezahlen muss. Der alles so wunderbar geschaffen hat. Nun, wie gesagt, Gedju war der Sohn vom Bezirkshauptmann. Und Gedju wird später, wenn der Vater zu alt ist oder stirbt, auch Bezirkshauptmann. Er ist also ein sehr wichtiger junger Mann. Und seit Generationen hat diese Familie immer die Hauptmänner vom Bezirk hervorgebracht. Und so gehört es einfach zum guten Ton, dass der Sohn, wenn er etwas Besonderes macht, dem Vater davon berichtet. Und so ging er zu seinem Vater hin und sagte, ich gehe auf eine Reise, ich werde Nachbartäler besuchen. Gut, sagte sein Vater, habe ich auch als Junge gemacht. Super. Warum eigentlich? Ich suche Gott. Was? Ich suche den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Beleidige du mich nicht. Wenn es diesen Gott gegeben hätte, Junge, meinst du nicht, dass unsere Ahnen den schon entdeckt hätten? Du verunehrst deinen Urgroßvater, deinen Großvater, du verunehrst mich. Meinst du, wir sind Depps? Diesen Gott gibt es nicht. Und sowieso, deine Frau ist schwanger, sie wird bald ihr Sohn gebären. Du musst hier sein, um die Geburt deines Sohnes würdig zu feiern. Bis dahin war keine Rede von schwangeren Frauen und so. Übrigens, wie weiß der Alte, dass er sein Sohn wird? Es gibt keinen Ultraschall oder irgend so Methode. Ja, es ist selbstverständlich, dass er ein Sohn wird. Denn das ist eine ehrwürdige Familie. Wenn ein Weib als erstes Kind kommt, das ist eine Schande für eine Familie. Das ist Grund zur Scheidung, sofort. Wenn man, besonders gnädig ist, gibt er seine Frau eine zweite Chance. Einmal hat Susanna, sie hat in einem kleinen Spital, Missionsspital gearbeitet, im Geburtsabteilung, und sie hat ein Kind gewaschen, der Mutter gebracht. Die Mutter drehte sich zur Wand, hat das Kind fast aus Susannes Armen geschlagen. Weg damit! Ich habe so ein herziges Mädchen. Eben ein Mädchen, das ist schon das zweite Mädchen. Mein Mann wird mich verlassen. Schmeiß es in den Fluss. Will sie überhaupt nicht sehen. Kommt nicht in Frage. Du bleibst hier. Vater, ich war dir immer gehorsam. Das weißt du. Aber jetzt muss ich mein Gewissen mehr gehorchen. Denn ich kann nur ein guter Vater sein, wenn ich eine Antwort bekomme auf meine Frage. Du bleibst hier! Nein, Vater, ich werde gehen. Also dann geh! Aber ich sag dir, du wirst diesen Gott nicht finden. Denn diesen Gott gibt es nicht! Also, das ist nicht Gedjo, aber einer, den er trifft unterwegs. Namaste-ji, Kaletike. Hallo, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Geht es dir auch gut? Ja, mir geht's gut. Wie heißest du? Herr Gedju. Wo kommst du her? Aus dem Kulutop. Boah, was machst du bei uns? Ja, ich suche Gott. Den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Junge, hast du dann nicht genug Götter? Jedes Dorf hat eins. Oh, die heutige Jugend. Also, ciao. Lebe wohl. Und jedes Mal, wo Gedju einen fremden Tempel gesehen hat, ging er hinein, er musste natürlich keine Lederschuhe ausziehen, er ist ja Hindu, ging hinein, schaute sich die Götter an, ging enttäuscht weiter, hat auch die buddhistische Heiligtümer besucht, auch nicht befriedigend, wenn auch kulturell, wow, prächtig. Er saß zu Stunden zu Füßen von, ich möchte sagen, die echten Sadhus. Das sind nicht die religiösen Gauner, sondern das sind Männer, die wirklich einfach es ernst meinen und sich zurückgezogen haben, leben sehr asketisch und studieren die heiligen Bücher der Hindus. Und Gedju saß stundenlang zu ihren Füßen, lauschte in ihre Worte. Aber eine Frage hatte er, und das hat ihn ziemlich beschäftigt. Wenn ich den Gott finde, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist bestimmt der höchste Gott und ein heiliger Gott. Und ich bin ein sündhafter Mensch. Wie kann ich meine Sünden loswerden? Und als diese Sadhus ihm erzählten, er musste durch den Gangesfluss gehen und eine bestimmte günstige Zeit da baden und dann werden seine Sünden weggewaschen. Das hat ihn auch nicht so eingeleuchtet. Weise Männer hin oder her, irgendwie merkte, das kann auch nicht stimmen. Und er kannte die vielen, vielen Götter überall, in den Städten und Dörfern hat er sie gesehen. Und irgendwie, nein, das ist nicht das Wahre. Und dann kam er auf einmal in das größte Dorf, das er je besucht hat. Ein Dorf mit mehreren Millionen Einwohnern. Und da hat es Tempeln gegeben. Aber plötzlich sah er ihn, den größten Tempel, den er je in seinem Leben gesehen hat. Und er dachte, der höchste Gott, der muss doch in diesem Tempel leben, denn dieser Tempel streckt bis an den Himmel. So was hat er nie gesehen. Und wie komme ich in den Tempel hinein? Er überquerte die Straße, ist fast umgefahren, denn er war ein einfacher Junge vom Dorf. Ja, war nie in so einer Großstadt. Versteckte sich hinter einem Baum, schaute den Tempel zu, er schämte sich über seine einfachen Kleider. Und er sah, wie Männer, die waren offensichtlich Hindus, so farbige Punkte am Stirn und so, aber die trugen Lederschuhen und Lederkoffern. war komisch angezogen, ein Stück Stoff um den Hals gebunden. So was hat er nie gesehen. Und ein paar Schritte hinten dran, bildhübsche Frauen mit langen seidenen Saris. Und die gingen auf den Tempel zu und es schien eine unsichtbare Tür zu haben. Auf jeden Fall, die verschwanden durch diese unsichtbare Tür und kamen nicht mehr. Dafür kamen andere raus. Und er dachte also, wenn ich Gott finden will, muss ich scheinbar auch durch diese Tür. Er wartete, bis niemand gerade herum war. Er schämte sich, spiedete auf die Tür zu. Es war unsichtbar, aber als er seine Hand hintat, war es hart. Er stieß auf die Tür. Die Tür hat ihn fast wieder auf die Straße befördert, aber im letzten Moment konnte er sich in der Eingangshalle von diesem Tempel verstecken hinter einer großen Pflanze. Wie geht's weiter? Und dann sieht er diese Männer mit ledernen Schuhen, ledernen Koffern, der komische Stück Stoff um den Hals gebunden und die bildhübschen Frauen mit ihren langen seidenen Saris, die stehen vor einer Wand. Und an diesem Wand war so ein roter, leuchtender Knopf und jemand drückte auf den Knopf und nach einer Weile machte sich die Wand auf, die gingen hinein, die Wand machte sich zu und die kamen nicht mehr, dafür nach einer Weile machte sich die Wand wieder auf und kam ein anderer raus. Und er dachte also, wenn ich Gott finden will, muss ich scheinbar auch durch die Tür, ja, in der Wand. Und er wartete, bis niemand gerade herum war, spiedete auf die Wand zu, drückte auf den Knopf, schaute, niemand kam hoch. Plötzlich machte sich die Wand auf. Ein ganz kleiner Raum. Er trat hinein, die Wand machte sich hinter ihm zu. Boah, der fuhr gegen den Himmel. Sein Magen blieb auf Boden, aber boah, der ging gegen den Himmel. Schien für ihn eine Ewigkeit. Und plötzlich machte die Wand sich wieder auf. Und da war er in einem hellen Raum, ringsherum Fenster. Und dann sah er sie, die hübschen Damen mit den feinen Saris. Jeder saß an einem Tisch und machte plinkety, plinkety, plink, ping, plinkety, plinkety. Ich meine, es gab eine Zeit, wo es keine Computer gab. Ja? Ihr könnt die Eltern nachher fragen, was das mit der plinkety, plinkety, plink, bing an sich hat. Okay? Auf jeden Fall, als diesen einfachen Junge vom hinter dem Berg den Raum betrat, hörte es auf mit dem Plinkety. Alle Frauen schauten ihn an. Er wurde ganz nervös. Aber er wollte Gott finden, so stürzte er auf einer der Fenster und schaut. Oh! Da lag ganz Neu-Delhi, die Hauptstadt Indiens, zu seinen Füßen. Aber auch in diesem Tempel hat er Gott nicht gefunden, den höchsten Gott. Und so kehrte er wieder in sein Tal zurück. Nahm aus Dankbarkeit ein besonders großes Stück Metall, legte es als Opfer hin am Baum und ging nach Hause. Jetzt wird unsere Geschichte fast wie die Geschichte in der Bibel vom verlorenen Sohn. Sein Vater sieht ihn von weit her kommen, eilte seinem Sohn entgegen. Aber dann hört es auf mit der Ähnlichkeit mit der Bibel. Der Vater eilte ihm und sprach ihn ziemlich sarkastisch an. Ja nun, Junge, hast du ihn mitgebracht? Hast du ihn in der Tasche? Zeig mir den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Hast du ihn gefunden? Nein. Hab's dir gesagt. Aber die heutige Jugend, die wollen überhaupt nicht hören. Und Gott gibt es nicht. Aber jetzt gehe ich nach Hause. Pech. Das war eine Tochter. Nimm dir eine andere Frau. Und als er über die Felder ging, dachte Gedju, schade. Irgendwie so schön und wahr zu sein. Diesen Gott gibt es scheinbar doch nicht. Und doch, diesen Gott gibt es. Und diesen Gott hat vor 3000 Jahren durch einen König Folgendes uns Menschen gesagt. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich herzlich suchen, finden mich. Und eigentlich hat Gott schon vor 4000 Jahren angefangen, den Weg vorzubahnen, dass Gedju diesen Gott finden könnte. Jetzt muss man ein bisschen Geschichte machen. Es ist die Zeit der Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob. Schon zu der Zeit gab es von Ägypten aus und dann von Kanaan über Ägypten aus, auch von Mesopotamien, Ur und so weiter, wo Abraham aufgewachsen ist, gab es Handelswege bis nach China, bis nach Japan. Auch auf dem Land, hier auf die Karte sind nur die Seewege gezeigt. Es vergehen ein paar tausend Jahre, ist die Zeit von Pfingsten. Juden aus der halben Welt sind zusammengekommen in Jerusalem, hören das Evangelium in ihren Mundart gepredigt. Viele von diesen Juden bekehren sich zu ihrem Messias, Jesus Christus, und dann gehen sie wieder nach Hause. Nach Persien zum Beispiel. In der Apostelgeschichte lesen wir von denen, die nach Westen gegangen sind, ins Römische Reich. Aus jener Zeit gab es ein persisches Reich, ja, vor 2000 Jahren. Und da gingen sie nach Hause, nach Mesopotamien, ins Persische Reich, Susa, Hauptstadt von Persien und so weiter. Und dort erzählten sie von Jesus Christus. Und es entstanden überall christliche Gemeinschaften. So richtig lebendig. Aber viele dieser Juden, ich meine, die Juden sind halt so, waren Händler. Ja? Und die hatten Handelsbeziehungen. Zum Beispiel nach Indien. Und so, es waren nicht einmal die letzten Apostel gestorben, da waren schon die ersten Christen, jüdische Christen in Südindien. Händler. Sie haben die Einheimischen von Jesus Christus erzählt. Und es gab auch zu jener Zeit Menschen, die gesucht haben wie Gelsang und Geju. Und die nahmen diese Botschaft freudig an. Und so entstand in Südindien in den ersten paar hundert Jahren nach Christus ganz lebendige christliche Gemeinschaften. Wir kennen von der Apostelgeschichte und die Briefe von Paulus das, was im Westen geschah. Aber im Osten gab es auch eine Apostelgeschichte, wenn Sie wollen. Aber, tja, wie das so ist. Ja, wie das so ist. Im Laufe der Zeit. Ja, irgendwie, die erste Liebe war vorbei. Ich meine, man wird nicht als Christ geboren. Ist nicht so, zum Beispiel, ich bin in einer einigermaßen christliche Familie geboren. Mein Großvater, der Pfarrer war, hat mich als Baby getauft. Das hat mich aber zu keinem Christ gemacht. Was kann ich dafür, dass ich in ein christliches Land geboren werde? Jemand anders, ein Hindu oder buddhistisch oder so. Man kann gar nichts dafür. Man wird nicht als Christ geboren, man wird als Christ wiedergeboren. Das heißt, man entscheidet selber. Ich will Jesus Christus als mein Herr und Heiland. Ich bitte ihm um die Vergebung meiner Sünden. Nun, in der ersten Generation, sie wussten, wovon sie errettet waren. Boah, da waren sie eifrig. Und die nächste Generation, die wussten, ja, was ihre Eltern erlebt haben. Aber so im Laufe der Zeit wurde das Christentum in Südindien einfach so eine Tradition. Man war Christ, ja. Am Ostern und Weihnachten hat man besondere Feste gehabt. Man hat eine Bibel zu Hause, man hat es zwar nicht gelesen, aber es war da, es war ein heiliges Buch, man hat es verehrt und so. Ja, am Ostern und Weihnachten sagt man auch das Vater Unser, Amen. Ja, tönte fast wie in den Hindu-Tempeln. Ja, Tradition. Da kamen die ersten christlichen Missionare aus Europa. Ja, vor mehr als 1000 Jahren, als sie von den Schiffen ans Land gebracht wurden, haben sie echt gestaunt. Christen, Kirchen, nicht nur Hindus, auch Christen. Aber diese Christen, es stimmt irgendwas nicht. Und dann haben sie gemerkt, die sind nur mit Namen Christen, aber die haben keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die halten die Bibel als ein heiliges Buch, aber sie lesen nicht darin. Gebet ist einfach so etwas, das man herunterleiert und somit hat sich's. Und so haben vor hunderten von Jahren christliche Missionare aus Europa angefangen, Christen zu evangelisieren, sowas. Man hat Christen den Weg des Heils zeigen müssen. Und da gab es große Erweckungen. Da sind wieder Menschen lebendig zu lebendigen Christen vom Neuen geboren werden. Und das flammte das wieder auf, was lange Zeit irgendwie tot geworden ist. Und das dauert bis heute an. Und das ist so schön, wenn man Christ ist. Es gibt die Festtage und so. Es ist fast wie bei den Hindus sogar. Ja, man hat vieles abgeguckt und macht es nach und so. Aber zur Ehre von Christus. Und es ist so schön, Christ zu sein. Man will ja nicht wie diesen bösen Hindus sein. Nein, man ist Christ. Und da gibt es Kinderstunde und es gibt Jugendstunde. Und es gibt für die Frauenstunde, es gibt für die Männerstunde, es gibt für allen was. Und so ist man in einer christlichen Gemeinschaft wie in einem Dorf für sich. Was den anderen angeht, ja, das geht mir nicht so an. Ja. Man hat alles, was man braucht. Die Freunde sind da und so. Wenn man krank ist, dann gibt es Leute, die vorbeikommen und etwas Nettes bringen und so. Und hilfsbereit. Und da gibt es, wow, die christlichen Festtage. Das ist alles so schön. Ja, dort im Südindien, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Wunderschönes Gebiet, wunderschön Christ zu sein in so einem wunderschönen Gebiet. Aber in der Schule haben einige Jungs und Mädels erfahren, es gäbe in ihrem Land, aber weit im Norden, wo die hohen Berge sind, gäbe es Täler, wo bis jetzt niemand hingegangen ist, um von Jesus Christus zu erzählen. Nun, Sie haben in der Bibel gelesen, etwas, das Paulus an den Römern geschrieben hat. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ja. Wie sollen Sie ihn aber anrufen, wenn Sie nicht an ihn glauben? Wie sollen Sie an ihn glauben, wenn Sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne Prediger? Und die kommen von der Schule nach Hause, diese Jungs und Mädels, und haben ihre Eltern gefragt und in der Gemeinde gefragt, wer geht dorthin? Ja, Gott wird schon dafür sorgen in seiner Zeit. Und ich dachte, nein, das sind Menschen, die verloren gehen, ewig. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und so haben die Alten in der Gemeinde keine Ruhe gelassen, bis sie endlich bereit waren, unsere guten Freunde Thomas links und Joti rechts als christliche Missionare ins Kulutal zu schicken. Nun, die sind schwarz wie Afrikaner. Ganz anderes Volk hier im Süden. Sprechen andere Sprachen als im Kulutal. Tragen andere Kleider. Sind aufgewachsen, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel, und jetzt stehen sie auf 2.500. Und da kam ich dazu. Ich war der Lastesel für die beiden. Ich habe dann normalerweise das schwere Gepäck für sie getragen. Und die haben für mich übersetzt. Ach, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Lesen wir zum Schluss diese Verse, die wir aus Römer Kapitel 10 vorher gelesen haben. Wie lieblich sind die Füße. Ja, Gott sieht diese Füße von Thomas und Joti, und das sind wirklich liebliche Füße. Namaste Ji, Kale, Tike. Für die, die nicht lesen könnten, haben wir schon kleine Schallplatten gehabt, mit einem ganz einfachen, von Hand gedrehten Plattenspieler. Ja. Aber die Jungs hier, oh, die können lesen. Hallo Jungs, die Bücher, die ihr dort tragen, gehören sie euch?
Nein.
Wer kann sich Bücher leisten? Die gehören der Schule. Ja, aber habt ihr dann zu Hause kein einziges Buch, das euch allein gehört? Nein, natürlich nicht. Wir hätten für euch ein Buch. Was kostet's? Natürlich kostet's was, sonst ist nichts wert. Wie viel? 10 Cent.
10 Cent, hey!
Ja, schaut eure Finger an, die sind gelb, ihr raucht, das kostet noch mehr. Und die haben ihre Taschen und sie haben tatsächlich zusammen 10 Cent zusammengebracht und gingen ganz stolz davon mit dem ersten Buch, das ihnen allein gehörte, ein Evangelium von Jesus Christus. Aber Jungs, eure Eltern, können die lesen? Nein, natürlich nicht, gab's keine Schule damals. Okay, wer von euch kann am besten vorlesen? Du? Okay, Jungs, wenn ihr nach Hause geht, geht ihr zum Bürgermeister, also Hauptmann im Dorf, ja? Geht ihr zum Bürgermeister, soll das ganze Dorf am Abend zusammenrufen und du, der am besten vorlesen kannst, du liest es aus dem Buch vor. Und wenn ihr oder irgendeine andere Leute bei euch im Dorf Fragen haben, kennt ihr da unten im Kulu, kennt ihr das Haus mit den grünen Läden? Ja, ganz in der Nähe vom Brunnen. Ja, da wohnen wir. Wenn wir nicht zu Hause sind, dann schreibt ein Zettel, heft es an der Tür, von welchem Dorf ihr seid, und dann, sobald es wir können, kommen wir zu euch und gehen auf eure Fragen ein. Und so sind Thomas, da sitzend, Joti, stehend, und ich, fotografierend, immer wieder zu solchen Dörfern hingegangen. Und da hat der Bürgermeister das ganze Dorf zusammengerufen, und die sind alle gekommen, Männer, Frauen und Kinder. Wir haben aus der Bibel gelesen, wir haben aus unserem Leben berichtet, wir haben für ihre Anliegen gebetet, wir haben ihnen ein paar einfache Lieder beigebracht, die haben sehr gern gesungen, ja. Und wir haben Fragen beantwortet und Fragen beantwortet und Fragen beantwortet. Und es wurde immer später, du Thomas, wann gehen die Leute ins Bett? Ja, sie warten auf dich.
Was?
Sie warten auf dich. Ja, wieso? Überlege mal. Du bist der erste weiße Mann, den sie je im Leben gesehen haben. Demzufolge haben sie nie gesehen, wie ein weißer Mann ins Bett geht. Das wollen sie erleben, deswegen bleiben sie. Ja, du magst einen Witz. Nein, ich mag keinen Witz. Ich kenne ihre Mentalität schon. Ja, was machen wir? Ja, wir sind auch müde. Du legst dich schlafen. Ja, wo? Ist kein Bett. Dort, paar Wolldecken, Strohmatte. Mach Holz, mach dir ein Bett. Ja, hier vorne. Ja, aber es hat bestimmt Flöhe. Komm, lass es. Wir wollen ins Bett. Aber zuerst muss ich meine Zähne putzen. Mach das ja nicht, dann schreiben sie im Mund und sie schießen dich ab. Die meinen, du hast Tollwut. Nein, lass das mit den Zähnen die Nacht, ja. Ja gut, ich habe meine Matte geholt und ein paar Wolldecken, tatsächlich Flöhe, bis geht nicht mehr. Ah ja, und habe mich hingelegt und das hat funktioniert. Auf das haben sie gewartet. Jetzt haben sie gesehen, wie ein weißer Mann sich schlafen legt. Aber sie haben freilich nie gesehen, wie ein weißer Mann am Morgen aufwacht und aufsteht. Und das wollen sie auch erleben. So hat der ganze Dorf um mich herum kampiert, die ganze Nacht im Raum, ja. Gut, wir waren nicht da. Also was ich alles erzähle, ist wirklich geschehen, ja. Das waren noch Zeiten. Aber wir waren nicht einfach für Neugierige da. Wir waren für Leute dort, die wirklich lebenswichtige Fragen hatten. Und dieser Mann, der hatte lebenswichtige Fragen, denn eine Woche später war er tot und er wusste, dass er am Sterben war. Seine Lunge war total von Tuberkulose befallen. Und der hatte Fragen. Und irgendeinmal auf ihren Touren trafen sie ihn. Gedju. Schon kein Junge mehr. Ein Vater von 3 Kindern, immer noch dieselbe Frau sogar. Das ist besonders gütig, der Mann. Und als sie da saßen und Thomas erzählte, dachte Gedju, das ist es. Genau das. Diesen Gott habe ich gesucht. Wir lassen sie dort sitzen. Und unterdessen, die gebetsfahrenden Tibeter konnten die Chinesen nicht aufhalten. Und die sind gekommen und die Hauptstadt Lhasa ist erobert worden von den Kommunisten. Der Dalai Lama musste fliehen, ihr Gott, ihr Papst, ihr König, geflohen in der Nacht. Und als die Tibeter erfuhren, dass ihr Gott, König und Papst geflohen sei, dann gab es nur eines, wir wollen dorthin, wo er ist, nach Indien. Und Gelsang hatte natürlich besondere Vorteile, er kannte die Schleichwege, er war ja Händler. Und da kamen Zehntausende von tibetanischen Flüchtlingen nach Nordindien, nah an der Grenze, damit sie wieder hinein könnten, wenn es soweit wäre, bis heute nicht. Ja, wo wohnen? Tja, dort, wo kein Inder wohnt. Aber Indien ist ein überbevölkertes Land. Und so haben sie irgendwie, so wie es ging, ihre Häuser gemacht. Die Priester haben natürlich, die Mönche haben schon geschaut, dass ziemlich schnell wunderbare Tempel gebaut wurden. Das Volk hat alles finanziert, aber das Volk selber lebte in ziemlicher Armut. Aber doch stolz, Tibeter zu sein. Wir wollen unsere Sprache, unsere Religion, unsere Kleider, unsere Tradition behalten. Das versteht man ja. Und irgendeinmal habe ich ihn getroffen. Gyaltsen. Und wir saßen da und er erzählte mir seine Geschichte, wie er über den hohen Pass ging, wie er angefangen hat, Gott zu suchen. Ich war gesagt, Gyaltsen, ich kenne diesen Gott persönlich. Ich habe bei mir ein Buch in deiner Sprache, das von ihm erzählt. Komm, lesen wir zusammen. Und da lasen wir etwas, das Paulus den Römern geschrieben hat. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, für die Menschen, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Ja, wieso? Wie? Tja, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Richard, das hast du für mich geschrieben. Nein, das habe ich nicht für dich geschrieben. Ja, aber du kennst meine Geschichte, das ist genau das, was ich erlebt habe. Natürlich hast du das geschrieben. Nein, das ist vor beinahe 2000 Jahren geschrieben worden von einem gewissen Paulus. Das Buch, guck, das ist, mein Name steht nirgends hier drin. Guck, kannst selber sehen. Das ist Gott, der hier redet. Er sagt, ja, das ist genau das, was ich erlebt habe. Ich gucke um mich herum. Und frage mich, wer hat all das so wunderbar geschaffen? Nun, die Menschen haben also keine Entschuldigung, haben wir weitergelesen. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Ich habe gesagt, Gyaltsen, mir als Kanadier ging es auch so. Und meine Frau Schweizerin, das ist nicht so ihr allein. Ich meine, wir sehen um uns herum genug Hinweise dafür, dass es diesen Gott gibt. Ja, sagt er, ja, das leuchtet mir ein. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jeder einzig fehlte, wurde es finster. Du, Richard, sagt er, wir Tibeter sind wahnsinnig religiös. Wir haben unsere Götter. Wir haben unsere Gebetsfahnen, darauf sind magische Worte geschrieben, der Wind weht und so, und dann wird das weiter gesagt. Wir kriechen um heilige Berge auf Knien und Händen und stehen auf, fromm, stolz und sündigen weiter. Wir besuchen die Tempel. Wir sind religiös, es geht nicht mehr, aber wie das im Alltag aussieht. Aber wie kann ich diesen Gott finden? Muss ich viel beten? Gebetsmühlen, Gebetsbahnen, das kennen Sie. Aber das sind nicht Gebete, persönliche Gebete, das sind magische Formeln. Die Millionen von Mal im Leben, womöglich gesagt werden, vom Wind geweht und auf Steine geschrieben und man dreht die Gebetsmühlen und so weiter. Nein, siehe. Gyaltsen, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern euer Vergehen und meine und ja, unser Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Dann sind wir verloren, sagt er. Was kann ich dann tun? Er sagt, die Kinder werden in das Kloster geschickt, die lernen die Gebete und so weiter. Aber ich kenne ihr Leben nachher. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, In Wirklichkeit aber, in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Sag, das leuchtet mir ein. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu. Blut? Was soll das mit dem Blut? Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt. Wie kann Blut reinigen? Hey, was soll denn das? Ich verstehe dich, aber jetzt lesen wir zusammen. Hör mal zu. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ja, aber wie kann Blut reinigen? Jelzang, überlege mal. Was wissen wir schon? Du hast Gott gesucht und ich habe ihn gefunden. Und wer ist Jesus? Gottes Sohn. Und warum ist er gekommen? Um die Menschen zu retten. Ja, genau. Und wie tat er das? Ja, er starb. Starb er wegen seiner Sünden? Nein, natürlich nicht. Nicht einmal seine Feinde könnten Sünde an ihm finden. Man musste bestechen, damit man ihn angeschwärzt hat. Natürlich, er war kein Sünder. Aber er starb. Für wen? Für seine Sünden? Nein, natürlich. Für wen? Für uns, ja? Ja. Ah, das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld. Boah, hat er gesagt, das ist ja großartig. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, das, ich nicht, ja, ich weiß, okay, aber hör mal zu. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gelsang, du hast Gott gesucht, du hast Gott gefunden. Er sagte, das ist ja großartig. Wie gesagt, du hast an dem, was er gemacht hat, gesehen, es muss diesen Gott geben. Jetzt hast du ihn gefunden. Willst du? Nein, will ich nicht. Was? Ich habe gedacht, ich höre dich richtig. Nein. Ich fragte ihn, weshalb? Ich liebe meine Sünde halt, Mann. Muss schon mal überlegen. Ich liebe meine Sünden. Und ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Er wusste ganz genau. Aber er wusste, das wird Änderungen im Leben geben. Und ich verstand ihn sehr gut. Meine Mutter hat 5 Jahre lang für mich gebetet. Und ich wusste ganz genau, dass ich eigentlich in Ordnung kommen sollte mit Gott. Aber es gab das, was so schön wäre, und das und das, und das wollte ich nicht aufgeben. Wenn ich so heute zurückdenke, die paar lausige Sünden, wo ich festkrallen wollte, im Vergleich zu dem, was ich seither mit Gott erlebt habe, boah, aber ich verstehe. Für diesen Mann bete ich noch, denn heute wohnt er in der Schweiz. Ich weiß gar nicht wo. Aber Gott weiß es. Das Mosaiksteinchen, das ich in dem Bild legen sollte, ist gelegt. Und jetzt wird Gott Mittel und Wege haben, ihn wieder daran zu erinnern. Da bin ich überzeugt. So kann ich für diesen Mann noch beten, solange er lebt. Geju stand auf, schaute auf sein Dorf hinunter und überlegte, also wenn mein Vater damals so sauer war, weil ich Gott nur gesucht habe, wie wird das sein, wenn ich zurückkomme und sage, ich habe ihn da wird was los sein. Und hat überlegt, was alles geschehen könnte. Aber dann schaut er Thomas an und sagte, ich will, Thomas, bete mit mir. Und Geju ging nach Hause, das Alltag ging weiter. Jetzt streckt er wieder Wolle aus. Seine Frau Rukmani schaut ihn ungläubig an und sagte, Geju, was machst du? Ja, du siehst ja, ich mache ein Kleid. Für wen? Ja, für dich natürlich. Für wen sonst? Ja, aber wieso? Du fängst nie so früh an. Der Geisterfest ist erst Monate. Warum machst du jetzt für mich ein Kleid? Weil ich dich lieb habe. Du bist eine ganz tolle Frau. Hä? Meinst du das wirklich? Geju, hat das etwas mit deinem Jesus zu tun? Ja, das schon. Ich habe schon gemerkt, dass ich einen neuen Mann bekommen habe. Und diesen Mann habe ich auch jetzt lieb bekommen. Und ich möchte sein Gott kennenlernen. Geju, bete mit mir. Auch Bina hat das neue Leben ihrer Eltern eine Weile lang beobachtet. An einem Tag sagte sie, Mami, würdest du mit mir beten? Ja, da war was am Geschehen in dem Tal. Und jetzt sehen wir den dritten. Ich habe von mehreren berichtet heute Abend, auch die Frau Rukmani, aber jetzt sehen wir den dritten, der Vater. Geju, mein Sohn, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt. Du hast gesucht und du hast gefunden. Das ist auch gut so. Für die Kinder sowieso. Die waren unausstehlich, aber jetzt sind sie wie von Neuem geboren. Ja, da sind sie auch. Und weißt du, Jesus ist auch für dich gestorben, Vater. Nein, nein. Aber du weißt, dass es wahr ist. Ja, okay, es ist gut für dich, es ist gut für Rukmani, es ist super gut für die Kinder, aber es ist nicht für mich. Ja, aber Vater, du wirst bald sterben. Was machst du mit deinen Sünden? Ja, nein, ich kann nicht meinen Vater verleugnen, meinen Urgroßvater verleugnen. Nein, 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 es ist schon gut für dich, aber nein. Wie oft haben unsere Kinder diese Geschichte gehört? Ich habe gerade heute Nachmittag mit der ältesten Tochter gesprochen am Telefon beim Herfahren. Ich habe gesagt, Christa, deine Geschichte erzähle ich zum ersten Mal aus PowerPoint. Und ich brauche einige Bilder, die du gemacht hast. Susanne, meine Frau, hat ein Baby verloren in der Schweiz. Wir haben 5 Jahre gewartet. Das heißt, wir haben nicht gewartet, aber es hat 5 Jahre gedauert, bis sie wieder schwanger wurde. Aber da waren wir oben in den Himalayas. Und meine Frau ist fast gestorben. Der Missionsarzt hat gesagt, das Kind können wir nicht retten. Es geht verloren. Wie das erste. Wir können nur hoffen, dass Susanne es überlebt. Nun, Susanne hat es überlebt und Christa auch. Deswegen hat sie den Namen Christa, Christus gehörig. Sie ist wirklich ein Geschenk. Und sie hat diese Geschichte so oft gehört. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan und das können sogar kleine Kinder begreifen. Man darf es nicht forcieren, man muss Zeit geben, aber die können das begreifen. Meine Frau hat sich zu Jesus Christus mit 4 Jahren bekehrt und bis heute gehalten. Und der Junge da, Christa hat so oft diese Geschichte gehört. Sie hat gehört, wie sie fast verantwortlich war für den Tod ihrer Mutter und wie Gott Mutter und sie errettet hat. Sie gesagt, ich will dorthin, wo es geschah. Aber nicht ohne Bodyguard, sagte unser Sohn, der jüngere Bruder. Ich gehe mit. Und so gingen die beiden ins Kulu Taha. Nun, unser Sohn ist Mickey Mouse Hockey Trainer, also so Hallenhockey und so. Er kann auch Schlittschuh fahren, aber er ist Trainer und hat in Indien und später sogar in China christliche Gruppen das Hockeyspielen beigebracht. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, Jugendliche zu treffen und so weiter. Also das ist auch ein Grund, warum ich dort war. Aber Christa ging, um ihre Wurzeln wieder zu finden. Und so gingen sie ins Kulutal. Ja, Richtung dem Pass, wo die Hellsang hinübergegangen ist, 4000 Meter hoch. Und wir hatten ihnen Bilder gegeben, wir hatten ihnen Beschreibungen von den Leuten gegeben, die wir damals kannten. Wir hatten keinen Kontakt mehr. Und wen haben sie gefunden? Diesen Mann ist heute Leiter von einer christlichen Schule. Erkennt ihr ihn? Das ist dieser hier. Meine Frau und ich haben geheult, als wir das gehört haben. Der kleine Knirps da leitet heute eine Schule mit 400 Schülern. Meine Frau hat diese Schule angefangen mit 8 Schüler und Schülerinnen. Heute 400. Es sind Tibeter, es sind Nepalesen und es sind Inder, die gemeinsam in diese Schule gehen. Das haben wir alles nicht gewusst. Wir haben gewusst, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Aber so eine gewaltige Gebetserhörung, ja, da blieben uns die Spucke weg. Ja, jetzt sind wir bei Gedjus Dorf. Gedju lebt noch. Seine Frau auch. Damals war nicht jeder so gütig wie der Vater, der gesagt, ja, du hast gesucht, du hast gefunden. Etliche andere Männer waren stinksauer auf Gedju. Nicht, weil er Christ geworden ist. In dem Tal ist man, ja, das ist ein Handelsweg und man ist irgendwie gewohnt an viele Religionen. Und da lautet es, ja, ich bin Hindu, du bist Muslim, du bist Buddhist, du bist Christ. Okay, Hauptsache, wir glauben alle an etwas Höherem. Also die Leute sind nicht so intolerant wie in anderen Gebieten. Und doch hat man Gedju gehasst. Nicht, weil er Christ geworden ist, sondern weil er als Christ gelebt hat. Er war unterdessen Hauptmann geworden, wie sein Vater. Der Vater lebte noch, aber war zu alt und jetzt war Gedju der Hauptmann. Und als Hauptmann musste er Gerichtsfälle entscheiden. Und bis dahin war das so, wer am meisten Bakschisch gegeben hat, also Bestechungsgelder begeben hat, der hat Recht bekommen. Der arme Schlucker ging leer aus. Aber Gedju hat im Wort Gottes gelesen, das wäre nicht richtig. Und so hat er keine Bestechungsgelder mehr angenommen. Meint ihr, dass die reichen Bonzen jetzt mit Gedju happy waren? Überhaupt nicht. Die haben ihn gehasst. Und die armen Schlucker, die jetzt Recht bekamen, weil sie im Recht waren, ohne zu bestechen, die haben gedacht, der spinnt ja, der Doofe. Also er könnte nirgends gewinnen. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass er seine Frau liebte, wie es in der Bibel steht. Bald haben wir eine Weiberherrschaft in dem Tal. Der verwöhnt das Weib ungemein. Es wird unsere Weiber auch anstecken. Wissen Sie, es ist wie wenn wir alle hier in einem stockdunklen Raum sind. Wir haben alle dreckige Kleider, macht ja nichts, es ist stockdunkel, niemand sieht. Und da kommt irgendein Idiot mit einer Kerze durch die Tür. Und dann sieht man, wie dreckig man ist. Löscht die Kerze! Gedju war die Kerze. Gedjus Familie, die waren Kerzen. Löscht die Kerze. Das ist Gedjus Haus. An einem Tag, es wurde gerade eine neue Straße oberhalb gebaut, an einem Tag, als die Arbeiter nach Hause gingen, fehlten in der Arbeitskiste 3 Stangen Dynamit. In der Nacht gab es oberhalb von Gedjus Haus einen Knall, der Bergham kam ins Rutschen, wälzte Gedjus Haus platt, Tonnen vom Gestein oben darauf. Ja, so macht man das dort. Wenn einer nicht einsichtig wird, dann löscht man halt die Kerze. Aber ich habe schon verraten, der lebt ja noch. Plötzlich bewegte sich eine Hand. Die Holzbalken sind über das Bett so gefallen, dass sie wie ein Zelt gebildet habe. Ich meine, die Kinder schlafen mit den Eltern im selben Bett, ja? Die waren. Und Keju befreite sich von dem Schutt, holt Rukmani raus, holt die Kinder raus, erschrocken, aber nicht einmal verletzt. Am nächsten Tag kamen die Verwandten von überall. Keju, wir wissen ganz genau, wer es gemacht hat. Das ist ja klar. Dein Nachbar, der hat immer versucht, dich zu betrügen. Grenzsteine gerückt und so weiter. Aber jetzt hat er und sein Clan es zu weit getrieben. Jetzt werden wir uns rächen. Nein, hat Keju gesagt, wir rächen uns nicht. Doch, wir müssen uns rächen. Wenn die meinen, sie können mit unserer Familie so herumspringen und wir uns nicht rächen, dann werden sie meinen, sie können auch sonst was tun. Nein, hat Keju gesagt, mein Gott wird dafür sorgen. Ihr du und dein Gott, denk an unsere Kinder, denk an unsere Frauen. Plötzlich denkt man an Frauen, ja, diesen Gebärmaschinen, okay, denk an den Frauen, ja. Keju hat gesagt, nein. Ja, aber wir müssen was tun. Ja, wir müssen was tun, sagte Keju. Wir müssen mein Haus wieder aufbauen. Hopp, jetzt geht's an der Arbeit. Ich glaube, das sind irgendwie so Schwaben, diese Leute in dem Tal, so. Ja. Auf jeden Fall wird Süßli wieder aufgebaut. Und da sind sie gekommen. Von weit her sogar. Das hat sich ich habe was vergessen. Es war einige Wochen später. Haus stand wieder. Plötzlich an einem Morgen kam der älteste Sohn von seinem Feind, sprang über die Steinmauer, riss die Tür bei Gedjus Haus auf. Gedju, du musst kommen, du musst kommen. Mein Vater ist am Sterben. Ich weiß, er hat dir nie Gutes getan, aber es ist mein Vater, bitte. Deine Gebete, dein Gott ist stark, bitte komme. Und Keju ging hin und betete für seinen Feind. Und Gott war gnädig, der Mann hat es überlebt. Und das ist das, was sich herumgesprochen hat. Und da sind sie gekommen, wie gesagt, schon von weiter her. Die redeten mit Keju über Dorfpolitik, über Wetter, über Ernte und so. Aber wo man allein war, Keju, wie ist das mit Jesus Christus? Erzähl! Und das gab wie eine Erweckung in dem ganzen Tal. Da kamen immer wieder Menschen zum Glauben, auch diesen ehemaligen Sklave von den Dämonen und so weiter. Aber es gibt viele solche Dörfer weltweit, es gibt viele solche Täler weltweit. Wo sind die lieblichen Füße, die dorthin gehen? Nun, meine Füße hier sehen nicht so besonders lieblich aus, aber in Gottes Augen sind alle Füße lieblich, die zum Nachbar gehen, zum Schulkamerad gehen, mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt, und das ist nicht der Schöpfergott, das ist der Teufel, der die Welt an sich gerissen hat, schon damals im Garten Eden. Der Gott dieser Welt, der Teufel, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist, und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Ja, es gibt noch einer. Vater, du bist am Sterben und du weißt ganz genau, du weißt ganz genau. Ja, ich weiß. Vater, bitte, bevor es zu spät. Ich kann nicht. Ich bin zu alt. Und er starb zu alt, um das anzunehmen, wo er wusste ganz genau, dass es stimmt. Es ist wie Gelsam. Für Gelsam kann ich noch beten. Für Keju, Rukmani und die Kinder kann ich noch beten. Die leben noch. Diesen alten Mann habe ich sehr lieb gehabt. Ich kann aber nicht mehr für ihn beten. Es ist zu spät. Leider. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört, sagte Jesus, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich möchte beten. Ja, ich wollte diesen Vortrag, Herr, nie digitalisieren. Die Bilder waren so schön. Aber ich habe es gemacht. Ich habe Christus Bilder noch hinzugenommen, Philipps Bilder, zusammengewoben zu einem neuen Vortrag mit derselben Geschichte. Du weißt, Herr, warum ich es ausgerechnet in diese letzten 3 Tage gemacht habe. Und heute habe ich es Christa gesagt. Christa, ich weiß, wie es ist, wenn man ein Baby verliert. Und damals bist du uns in Indien fast verloren gegangen und jetzt hast du dein Kind verloren. In diesen Tagen, und ich habe diesen neuen Vortrag gemacht, gerade in dem Zusammenhang. Ich werde nie vergessen, was in diesen 3 Tagen geschehen ist. Du hast 2 Jahre gewartet, hast dich so gefreut. Ja, himmlischer Vater, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ein Kind und 4 Enkelkinder schon im Himmel, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe Menschen, die Ähnliches erleben. Ich danke dir, Herr, dass du der Gott bist, der schenkt und nimmt, dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen. Es war ein sehr persönliches Gebet, besonders am Ende habt ihr gemerkt, weil in der Tat unsere älteste Tochter, wir haben einige Jahre auf ein Kind gewartet, sie wurde schwanger und sie hat gerade gestern den Bericht bekommen, das Kind ist tot. Sie hat es seit 3 Tagen geahnt. Wir haben es vermutet. Ich habe angefangen, diesen Vortrag neu zu machen. Sie brauchte ihre Bilder, wo sie ihre Wurzeln, ihre Roots in Indien wieder gesucht hat. Morgen wechseln wir die Szene. Morgen geht es zu den Palästinensern. Ich lade euch herzlich ein. Das war's.